Deutschlandfunk Kultur, das blaue Sofa.
Er hat ein Jahr lang im Kerker des Kalifen verbracht, wie es ein deutscher Satiriker neulich formuliert hat. Ich bin sehr, sehr froh, nicht nur um der Freiheit der Presse willen, sondern auch um der Freiheit seiner selbst willen, dass er heute hier ist. Dennis Yücel, herzlich willkommen.
Hallo. Aber der deutsche Satiriker würde das gar nicht beanspruchen, dass er das formuliert hätte. Das habe ich in dem Talk in dem Podcast bei Jan Böhmermann erzählt, bei spaßeshalber, eine der Titelideen für mein Buch, die ich von vornherein ausgeschlossen habe. Und dann hat er gesagt, kann ich das haben? Und ich meinte, logisch, ich brauchte das nicht, den Kerker des Kalifen. Und so hat er dann seine Sendung genannt, mit einem Augenzwinkern natürlich.
Ist es denn jetzt, nachdem du bist jetzt seit anderthalb Jahren wieder auf freiem Fuß, ist es denn immer noch etwas Besonderes in Freiheit, auf einer Buchmesse zu sitzen, oder sind die Nachwehen schon längst verweht?
Nein, also weder noch. Es gibt Momente, wo es wirklich besonders ist. Es ist interessant, man gewöhnt sich, so wie man sich daran gewöhnt, eingesperrt zu sein, wie ich mich daran gewöhnt habe. Zum Beispiel jedes Mal, wenn ich meine Zelle verlassen habe, weil ich zum Anwalt gebracht wurde oder einmal eine Stunde in der Woche zu meiner Frau, dass man mich durchsucht. Wie ich mich daran gewöhnt habe, dass jeden Morgen bei den Zählungen so ein ganzer Trupp von Aufsehern dann in meine Zelle reinstürmte. Also ich musste da jetzt nicht stramm stehen oder so, aber es ist natürlich auch ein Eindringen in Privatsphäre. So wie man sich daran gewöhnt, eingesperrt zu sein, gewöhnt man sich auch wieder an die Freiheit. Also die Momente, das hatte ich ganz am Anfang nach meiner Freilassung so, einmal über einen Markt, ich habe mich dann mit meiner Frau in Italien niedergelassen, in Sizilien, einmal mit einem Markt laufen, zum Friseur gehen, mich frisieren lassen, am Meer zu sein. Diese Momente hatte ich am Anfang, oh, wie schön ist das. Aber auch daran gewöhnt man sich mit der Zeit. Trotzdem gibt es immer wieder besondere Situationen. Und einen hatte ich zum Beispiel gestern Abend im Schauspielhaus in Frankfurt, einer der Orte, wo Menschen für mich gelesen haben, aus meinen alten Texten gelesen haben, als ich in der Haft war. Aus der Überlegung, wenn er kann, seine Stimme ist jetzt gerade, ich habe mich ja immer weiterhin zu Wort gemeldet, aber nicht mehr, ich konnte natürlich nur noch eingeschränkt sprechen, also sprechen wir für ihn. Und das waren nicht nur die Menschen, die für mich gelesen haben, sondern auch für alle, die dort waren, 700 Leute damals im Schauspielhaus. Es war auch eine politische Veranstaltung, es war ein Akt der Solidarität, der mich sehr gerührt hat. Und gestern Abend habe ich dann genau an derselben Stelle habe ich dann mein Buch vorgestellt. Also das sind so Momente, die mich auch wirklich immer wieder bewegen. Und das ist schön, aber der Alltag ist, dass ich mich an die Freiheit genauso gewöhnt habe, wie man sich daran gewöhnt, eingesperrt zu sein.
Jetzt ist es, du hast es gerade erwähnt, die Unterstützung für dich war riesengroß. Es gab Solidaritätsveranstaltungen mit Lesungen, es gibt T-Shirts, es gibt Künstler, die dein Konterfei skizziert haben. Wirklich über ganz Deutschland hinweg und darüber hinaus haben sich Leute mit dir solidarisiert. Du wurdest, obwohl du es nie wolltest, dann doch zum Posterboy der Pressefreiheit. Jetzt, wo du es nun mal geworden bist, wie fühlte sich das an?
Ich versuche das zu ignorieren. Das ist, weil das ist eine andere Form von das ist eine Form von Bekanntheit, die ich mir tatsächlich nicht ausgesucht habe. Und ich versuche, darum habe ich im Knast die ganze Zeit gekämpft, einfach der zu bleiben, der ich bin. Das ist nicht immer gut, keineswegs. Aber der Knast ist keine Besserungsanstalt. Und ich habe im Knast versucht, der zu bleiben, der ich bin. Und ich habe das danach auch versucht, mich jetzt auch nicht von anderen Umständen dann wieder treiben zu lassen, sondern versuchen, ja, selber zu bestimmen, was ich möchte und was ich nicht möchte. Vielleicht noch ein Wort zur Solidarität, für die ich wirklich sehr, sehr dankbar bin. Weil jeder Mensch, der im Gefängnis landet, egal ob aus politischen Gründen oder anderen, die größte Angst, die jeder hat, ist, da geht diese Tür zu und da draußen geht das Leben weiter und ich werde hier vergessen. Ich hatte meine Vorpremiere vergangene Woche in der JVA Moabit, kam dann mit den Gefangenen ins Gespräch, die auch gesagt haben, die wegen Einbruch und solchen Delikten saßen und die auch gesagt haben, ich habe Scheiße gebaut oder so. Aber trotzdem, dieses Gefühl, diese Angst davor, vergessen zu werden, die hat wirklich jeder. Und bei mir kam noch etwas anderes hinzu. Wie gesagt, du hast es ganz richtig gesagt, ich war nicht darauf aus, zum Posterboy zu werden. Ich habe am Anfang versucht, auch eine diplomatische, eine politische Lösung zu erzielen. Aber nachdem das nicht möglich war, dachte ich, gut, dann jetzt geht es zur Polizei und jetzt mache ich das auch öffentlich, weil ich ja auch nicht zufällig in Antalya in eine Kneipenschlägerei geraten bin, sondern ich war im Auftrag, gewissermaßen in ihrem Auftrag da in der Türkei. Das ist unser Job als Journalisten. Wir arbeiten für sie, für die Öffentlichkeit. Zu unseren Aufträgen gehört, und das ist vielleicht der wichtigste, nicht der einzige, aber der wichtigste gehört, denjenigen, die Macht haben, auf die Finger zu schauen. Da dafür war ich da und deswegen, wenn jetzt von der Öffentlichkeit nichts gekommen wäre, hätte mich das auch ein bisschen, mir das zu denken gegeben. Wenn ich jetzt im Auftrag der Öffentlichkeit da bin, mich auch einem gewissen Risiko ausgesetzt habe, Kollegen, die aus, zum Beispiel als Kriegsberichterstatter arbeiten, setzen sich viel, viel größeren Risiken aus, aber auch als Reporter aus der Türkei, zumal mit einem türkischen Hintergrund, war das mit einem gewissen Risiko verbunden, was ich von Anfang an auch wusste. Und dann, wenn von der Öffentlichkeit nichts gekommen wäre, das hätte mir schwer zu denken gegeben, aber das kam dann so viel, das war so groß und so überwältigend. Und ich glaube, das hatte zwei Gründe. Ich habe das von den vielen Briefen, die mir auch geschrieben wurden, das ist dann etwas, was so nicht öffentlich ist, aber von den Briefen, tausende Briefe und Postkarten, vielleicht ist der eine oder andere von Ihnen auch dabei, der mir geschrieben hat, das meiste kam nicht an, aber wir haben irgendwann eine Adresse eingerichtet bei der Welt, schreibt dennis@welt.de, die Briefe wurden übersetzt und irgendwann abgeschickt, so kam das auch nicht an. Und dann habe ich irgendwann gesagt, gut, wenn es auf dem offiziellen Weg nicht geht, dann schmuggeln wir die rein. Und ich habe sie dann auch reingeschmuggelt. Diese Briefe habe ich auch im Gefängnis gelesen. 2000 Briefe ohne die Hasspost, die wurde aussortiert. Und wie wir das geschmuggelt haben, ich weiß nicht, ob wir dazu noch kommen können, dass ich das erzähle, aber aus 2000 Zuschriften, das reicht für empirische Sozialforschung. Und deswegen bin ich mir ziemlich sicher, sozusagen, ich habe eine Idee davon, warum diese Anteilnahme so groß war. Das war auf der einen Seite, hatte das sehr viel mit mir persönlich zu tun, also der Freundeskreis für Dennis, der diese Kampagne zuerst angestoßen hat, der hieß nicht umsonst so, das waren wirklich meine Freunde, Menschen, mit denen ich seit 20, 30 Jahren befreundet bin. Und auch Leute, die mir geschrieben haben, so sehr oft war, ich habe mal vor 10 Jahren, du kannst dich bestimmt nicht daran erinnern, aber ich habe vor 10 Jahren ein Praktikum gemacht in der Taz und dann hast du mir gesagt, das und das und ich habe das nicht vergessen. So, also auf einer Ebene sehr, sehr persönlich, wirklich unmittelbar mit mir und auf einer anderen Ebene war das weit weg von mir, sogar weit weg von der Türkei. Was Mensch, dass mein Fall, glaube ich, in Deutschland viel noch mal vor Augen geführt hat, dass das, was wir hier an Freiheiten, an Rechten, an Gewaltenteilung, an Demokratie für selbstverständlich erachtet haben, plötzlich in Gefahr gerät. Und zwar nicht nur irgendwo in der Peripherie, sondern auch mitten in Europa, in Ungarn, in Polen, in Russland, in den USA. Ein Präsident, der gerne Verhältnisse schaffen würde, wenn er denn könnte, wie in der Türkei, in Deutschland eine Partei des organisierten Ressentiments, die in den Landtagen und im Bundestag sitzt, und deren drei Buchstaben auch ganz ähnlich klingen wie die AKP und die von denselben Verhältnissen träumt, wie sie in Putin und in Russland unter Putin herrschen. Und dass diese Freiheiten, dass diese und Rechte, dass sie gefährdet sind, auch in einer Weise gefährdet sind, wie wir das vielleicht vor 20 Jahren, 10 Jahren uns nicht hätten vorstellen können. Ich glaube, mein Fall hat das vielen Menschen vor Augen geführt, auch Leuten, die noch nie einen Text von mir gelesen hatten, meinen Namen vorher noch nie gehört hatten. Und das war auch eine Reaktion darauf. Also auf der einen Seite sehr persönlich und auf der anderen Seite sehr global, eine globale Entwicklung, die an meinem, an mir irgendwie sich kristallisiert hat. Und ich glaube, das kam zusammen und deswegen auch die Größe dieser Anteilnahme und der Solidarität und der Druck auf die Bundesregierung. Das war ja immer der Adressat, die Bundesregierung war der Adressat, damit sie diesen Druck weitergibt. Und das hat ja dann am Ende auch funktioniert.
Und Sie sehen es, meine Damen und Herren, das Ganze ist ein sehr komplexes Unterfangen, was du in deinem Buch sehr, sehr gut aufdröselst. Denn das, was du gerade alles angesprochen hast, also es geht um die Pressefreiheit als Wert. Es geht um die Beschneidung von Freiheitsrechten durch autokratische Herrscher, nicht nur in der Türkei. Es geht aber auch gleichzeitig um deine persönliche Freiheit. Es geht um deinen Freundeskreis und auch um deine Frau. Das alles kommt in diesem Buch sehr eindrücklich vor. Vor allem, wie man versucht, wie bei einem Schachspiel herauszufinden, was wird die Gegenseite wohl tun. Das ist ja wirklich eine hochstrategische Angelegenheit gewesen. Vielleicht kannst du mal das Dilemma beschreiben, was ihr hattet, als nun die Öffentlichkeit wusste von deiner Inhaftierung und als diese Solidaritätswelle losgetreten wurde. Das kann zum einen zu deinem Vorteil gereichen, aber deine engen Freunde, deine Frau haben auch gesagt, war das jetzt der richtige Move oder wäre es diplomatisch nicht besser gewesen?
Aber vor allem hat das die Bundesregierung gesagt, aber die Bundesregierung meint bis heute, die Free-Dennis-Kampagne, so habe ich das wörtlich von einem höchstrangigen Vertreter der Bundesregierung gehört.
Höchstrangig heißt Außenminister.
Das, an der Stelle das...
Hashtag Schweigen.
Ja. Von jemandem berufenem Munde, meinte, Free-Dennis-Kampagne war gut für die Pressefreiheit, aber schlecht für Sie. Und ich teile diese Einschätzung nicht. Weil zum einen ganz grundsätzlich, es gibt keine Garantie. Es könnte sein tatsächlich, dass wenn das nicht so viel Aufmerksamkeit gesorgt hätte, nicht eine große Öffentlichkeit gesorgt hätte, dass ich schnell herausgekommen wäre. Es hätte aber auch sein können, dass ich immer noch dort sitze, wie weiterhin viele, viele Menschen in der Türkei, Journalisten, Kollegen oder auch Wissenschaftler, Oppositionspolitiker nur wegen ihren Meinungsäußerungen sitzen. Kurz, das kann auch die Bundesregierung nicht sicher wissen. Und zum anderen, selbst wenn das so gewesen wäre, selbst wenn ich mit weniger Öffentlichkeit früher rausgekommen wäre, stimmt dieser Satz nicht. Weil, ich habe das vorhin schon gesagt, ich war ja nicht zum Spaß da. Ich war im Auftrag der Öffentlichkeit da. Ich habe meinen Job gemacht. Und ich dachte die ganze Zeit, das hier geht vorbei. Und ob jetzt 3 Monate oder 6 Monate oder 1 Jahr oder 2 Jahre, das ist nicht unwichtig. Aber das ist nicht die wichtigste Frage. Wobei ich an der Stelle eine Klammer aufmachen muss. Ich weiß nicht, wie sich das anfühlt, wenn man 10, 20, 30 Jahre im Gefängnis sitzt. Das weiß ich nicht. Das muss ein anderes Gefühl sein. Für mich war das immer, ich habe immer nur in Monaten gedacht und ich dachte, es ist nicht unwichtig, wie lange das hier dauert, aber das ist nicht das Wichtigste. Und Knast bedeutete auch das Beste, wissen Sie, was das Beste am Gefängnis ist? Man kann sie nicht mehr einsperren. Das haben sie schon hinter sich. Und meine Überlegung war, das Wichtige als die Frage, wie lange das hier dauert, ist die Frage, wie es mir geht, wenn ich hier rauskomme. Dass ich das hier so unbeschadet wie möglich überstehe. Und dafür war diese Solidarität sehr wichtig und deswegen stimmt dieser Satz wirklich nicht. 6 Monate, also praktisch konkret ausgedrückt, 6 Monate schweigend hätten mir mehr zu schaffen gemacht als 1 Jahr mit dieser Solidarität, die mich getragen hat und für die ich wirklich sehr, sehr dankbar bin. Und nochmal, ich habe es ja zuerst probiert. Ich bin ja nicht gleich an die Öffentlichkeit. Ich bin, nachdem ich davon erfahren habe, aus türkischen Medien, dass ich zur Fahndung ausgeschrieben bin, bin ich ja zuerst abgetaucht, habe die Bundesregierung um ihre Gastfreundschaft, aber auch um ihre Vermittlung gebeten. Ich war in der Residenz des deutschen Botschafters in Tarabya. Das ist für diejenigen, wer Istanbul nicht kennt, Tarabya ist ein sehr schönes Viertel am Bosporus gelegen. Also in der türkischen Version von Monopoly ist Tarabya die Parkstraße, heißt dort Tarabya, also die zweitteuerste des Spiels. Damit Sie eine Vorstellung haben, dort am Bosporus schön mit Meer. Ich habe mir natürlich auch das schönste Zimmer genommen, schön mit Meerblick. Diese Residenz, die sonst leer ist, wenn nicht gerade der Botschafter aus Ankara kommt oder der Generalkonsul dort sein Wochenende verbringt. Dort bin ich hin und ich habe nach Anwälten gesucht dort. Das war das eine. Und das zweite war, dass wir versucht haben, und zwar über die Bundesregierung, aber auch über Kontakte, die ich natürlich auch als Journalist in der türkischen Regierung habe, und die wir als Welt, als Springer Verlag hatten. Wir haben auf 2 Wegen versucht, eine diplomatische Lösung zu erzielen. Das scheiterte, nachdem auch Angela Merkel Anfang Februar 2017 nach Ankara reiste, das Thema ansprach im 4-Augen-Gespräch mit Tayyip Erdogan. Es kam keine Lösung und dann dachte ich, okay, so kommen wir hier nicht weiter und ich werde hier nicht den Assange machen, ich werde mich auf alle Zeiten hier mich niederlassen, zumal ich damit rechnen muss, dass die türkische Regierung das irgendwann, die wusste das ja, das irgendwann öffentlich macht und dann würde eine ganz andere Situation entstehen. Heute nach den folgenden Ereignissen denke ich, dass sie genau das geplant haben. Sie haben nur damit gewartet, noch ein bisschen näher an das Verfassungsreferendum, das dann 2 Monate später stattfinden sollte. Jedenfalls habe ich gesagt, dann auch der Bundesregierung gesagt, danke für Ihre Mithilfe und ihre Unterstützung und es ist sehr in meinem Sinne, wenn Sie weiter Ihre Bemühungen machen, aber machen Sie Ihren Job und jetzt mache ich meinen. Und ich gehe jetzt zur Polizei und dann sind die dran, wollen wir doch mal sehen, was die machen. Deswegen bin ich dann zur Polizei.
Und dein Aufenthalt in der Residenz war ja auch mit ein Grund, warum überhaupt das Buch diesen Titel trägt, Agent-Terrorist. Hing ja damit zusammen, dass sie gesagt haben, ach, wenn jemand, ein angeblicher Journalist bei den Deutschen in der Residenz residiert, dann ist er ja eigentlich ein Agent. Das haben sie ja umgenutzt.
Ja, aber ich glaube, dass also dieser Vorwürfe Agent-Terrorist, diese Vorwürfe sitzen da locker auch bei Putin oder in Venezuela und bei all diesen autoritären Regimen, das sind die Klassiker, also da hätte ich nicht extra da sitzen müssen, aber was Erdogan wirklich auch sehr überrascht hat, diese Residenz, wissen, erzähle ich auch in meinem Buch, ich hatte einen sehr interessanten Nachbarn, nämlich das Nachbaranwesen, die sogenannte Villa Huber, einst im Besitz eines deutschen Waffenhändlers, Vertreter von Krupp und Mauser und so weiter, der vor dem Ersten Weltkrieg die dafür gesorgt hat, dass die osmanische Armee nur bei den Deutschen in Deutschland Waffen gekauft hat, der hatte da dieses Anwesen, das fiel später ans Präsidialamt, also mein Nachbar in Tarabya war, Tayyip Erdogan, ich habe manchmal seinen WLAN-Anschluss gesehen, hatte auch die Versuchung, ich habe auch mal überlegt, ob ich das versuchen soll, mal zu knacken, und dachte 1, 2, 3, 4, 5 oder so, das könnte, wäre doch mal ein Versuch wert, das habe ich mir verkniffen, aber Erdogan sagte irgendwann später in einem Interview, dass er dort auch in seinem Dienstsitz, Istanbuler Amtssitz gegeben hat, sprach er davon, ja, Agent, Terrorist, und solange ich hier bin, kommt er nicht raus, und aber interessant war vor allem dieser Moment, wo er meinte, da kam die Merkel zu mir und hat da gesprochen wegen diesem Agent-Terrorist, und da saß er hier nebenan. Hier nebenan, mit Empörung auch, die ihm richtig anzusehen. Hier nebenan, schön mit Mehrblick. Also, das hat das verstärkt, aber wie gesagt, das ist nicht nur typisch für die Türkei, sondern das ist ein Klassiker, der Vorwurf, Agent, Terrorist, Vaterlandsverrat, das hätte ich mit Sicherheit auch bekommen, wenn ich nicht diese, eine Zeit lang diese sehr, ja, auf eine gewisse Weise auch komische Nachbarschaft. Ja,
ich wollte gerade sagen, das Ganze ist also nicht nur ein großer diplomatischer Hassel gewesen und da ging es um deine eigene Freiheit, sondern es ist im Grunde auch ein Nachbarschaftsstreit gewesen, das Ganze.
Ja, nur zeitweise.
Nur zeitweise. Du hast ja in den letzten Tagen sehr viele Interviews gegeben. Du hast viel darüber gesprochen, wie du, ich fasse es mal ganz kurz ein bisschen zusammen, das können Sie alles in dem Buch nachlesen, wie du Minze gezüchtet hast, wie du mit bunten Wäscheklammern deinen Gefängnisalltag ein bisschen bunter gemacht hast. Das sind alles hochspannende Geschichten, finde ich, wie man auch damit klarkommt mit dieser Unfreiheit. In meiner Warte, vielleicht habe ich aber auch nicht einfach alles gelesen, wurde relativ wenig über deine Frau gesprochen, die du ja im Knast geehelicht hast erst. Und Dilek, deine Frau, hat selber geschrieben, während ich jeden Montag, das war der Besuchszeitraum, Schritt für Schritt den Weg zu Dennis gehe, bohrt sich jede einzelne Spitze des Stacheldrahts, den ich dabei passiere, in mein Herz. Sie kannten, also ihr kanntet euch erst 8 Monate und habt dann geheiratet. War das, also vielleicht erstmal eine naive Frage, aber war das eine Art Brandbeschleuniger für eure Liebe?
Brandbeschleuniger für Liebe?
Klingt poetisch.
Ich glaube, an der Formulierung würde ich noch ein bisschen arbeiten. Aber wir sind hier live, wirklich. Das gilt für Jo, das gilt auch für mich. Live ist eine andere Situation. Aber also ich schaue noch mal im Personenverzeichnis meines Buches nach. Dilek, ich habe auch, Dilek kommt sehr häufig vor. Also ja, das stimmt nicht.
Am allermeisten.
Es gibt nur einen, der noch häufiger vorkommt, aber den Namen nenne ich jetzt nicht. Das ist auch mal gut. Nein, es war eine merkwürdige Situation, weil wir kannten uns gerade mal ein halbes Jahr. Und bevor ich verhaftet wurde, und dann hatte ich auch noch, naja, sie ist nach München gegangen, hatte einen Job, gehörte zu den vielen Menschen, die ist in Istanbul aufgewachsen, konnte aber Deutsch, hat in Österreich teilweise studiert und gehörte zu den vielen jungen Leuten, die die Türkei verlassen haben, und zwar nicht, weil sie politisch verfolgt sind, das gibt es auch, das ist entsetzlich auch für das Land, aber dazu gehört auch, dass noch viel mehr als früher Leute, junge Leute, gut ausgebildete Leute, die Kontakte in alle Welt haben, gut ausgebildete Fremdsprachen sprechen, das Land verlassen. Und das gehört zu den vielen Sachen, die wirklich, die Türkei wird das überleben, auf dieser oder irgendwann, ob früher oder später, auf die eine oder andere Weise. Aber die Zerstörung, die dieses Regime angerichtet hat, bis das Land das überwunden hat, das wird wirklich sehr, sehr lange dauern. Und das sind Zerstörungen in gesellschaftlichen Beziehungen, in den Institutionen, aber halt einfach auch die Menschen, die gehen und dann auch nicht mehr, wohl auch nicht zurückkommen werden. Und eine davon war Dilek, sie ist nach München gegangen. Wir wollten eigentlich Fernbeziehungen führen. Und naja, ich habe das nicht so gut hingekriegt. Sie fühlte sich vernachlässigt von mir, zu Recht, und schrieb mir eine Mail, dass ich trennen würde. Die habe ich in dem Morgen gesehen, quasi in der Nacht, ein paar Stunden bevor diese Meldung kam, dass ich zur Fahndung ausgeschrieben bin. Und daraufhin hat sie sich dann gemeldet und meinte, sie steht bei mir. Und das hat sie gemacht. Sie hat ihr Versprechen eingehalten, und hat in dieser Zeit alles gemacht, was notwendig war, ob mir jetzt Socken in den Knast schicken, mit Angela Merkel einen Kaffee trinken und zwischendurch darum sich kümmern, dafür sorgen, dass ich da jetzt nicht völlig in diesem Kampfmodus, in dem ich da war, mich manchmal auch vor mir selber schützen. Und dafür, ich bin wirklich vielen Menschen, sehr vielen Menschen dankbar, die sich für mich eingesetzt haben, meinen Anwälten, meiner Zeitung, meinen Freunden, vom Freundeskreis wie Dennis, meiner Schwester, die hier in Flörsheim ganz in der Nähe lebt, ein Jahr die Flörsheimer Bevölkerung mit Mahnwache für mich. Also es waren wirklich sehr, sehr viele Sachen. Aber diejenigen, die es am schwierigsten hatte, weil es auch selber in der Türkei war, die ich auch mit meiner Art, wie ich damit umgegangen bin, ich versucht habe, immer wieder mich zu Wort zu melden, einzugreifen. Ich habe sie auch selber gefährdet. Also darauf bin ich auch nicht stolz. Aber sie hat es trotzdem, hat sie an meiner Seite gestanden. Wir haben ein Jahr, als ich rauskam, hatten wir die längere Zeit, unsere Beziehung hinter Trennscheibe und mit Kopfhörer und abgehört verbracht, eine Stunde in der Woche, als wir in Freiheit miteinander verbracht haben. Aber zur Freiheit möchte ich noch ein Wort sagen. Deswegen, im Untertitel meines Buches steht ja eine Geschichte über Freiheit und Freundschaft, Demokratie und Nicht-so-Demokratie. Freiheit meint hier, das ist mir wichtig, Freiheit ist nicht so, dass ich bis zum Moment meines Abtauchens oder bis zu dem Moment, wo ich zur Polizei gegangen bin und dann festgenommen wurde, bis dahin war ich frei. Dann kommt ein Jahr Unfreiheit und dann werde ich entlassen. Meine Freunde sind da, Dilek ist da, meine Anwälte, der deutsche Generalkonsul in Istanbul, der damalige Georg Birgelen, wirklich super, super Job gemacht. Die stehen da, ich komme raus mit der Petersilie, dann ist wieder Freiheit. So ist das nicht. Sondern die Freiheit beginnt dann, wenn sie angenommen wird. Und das ist auch das, was ich versuche in meinem Buch auch zu schildern. Der Kampf um Freiheit, um Selbstbestimmung oder um Autonomie, soweit es in diesen Verhältnissen möglich war, sei es jetzt auch so was kleinen, privaten, dass ich dann illegal, also verbotenerweise dann Minze züchte und da mit Erde, es gibt natürlich keine Erde da, improvisiere, das vor den Razzien verstecke oder, und viel wichtiger, ich bin Journalist, ich bin das gewohnt, mich öffentlich zu äußern. Man wollte mich verstummen lassen, also nach Wegen suchen und finden und dort und auch die Freiheit meines Wortes auch zu erkämpfen. Also Freiheit ist wirklich nicht so, vor ist Freiheit, 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 dann kommt Unfreiheit, Unfreiheit, Unfreiheit und dann wieder Freiheit, Petersilie und Freiheit. So ist das nicht. Und das ist glaube ich, auch etwas, was ich auch von anderen Menschen gehört oder gelesen habe, denen die Freiheit genommen wurde, die in Gefängnissen gesteckt wurden, in Konzentrationslagern. Und es ist natürlich, je heftiger die Bedingungen sind, je unmenschlicher die Bedingungen sind, desto schwieriger ist es, sich um Freiheit zu kämpfen, um Selbstbehauptung zu kämpfen. Desto kleiner sind auch die Erfolge, die man erringen kann. Aber grundsätzlich ist, das ist, glaube ich, etwas, eine Erfahrung, die viele Menschen teilen, grundsätzlich, man darf sich nur nicht ergeben. Wenn man sich nicht ergibt, das kann man unter noch den schlimmsten Verhältnissen ein Stück Freiheit, ein Stück Menschlichkeit abbringen. Man muss darum kämpfen, aber und da so verglichen mit anderen Zuständen, auch in diesem Land, in der Türkei, die Menschen, die in früheren Zeiten dort im Gefängnis saßen, hatte ich relativ milde Umstände, trotz der Isolationshaft, trotz dieser öffentlichen Vorverurteilungen, aber im Vergleich dazu waren es relativ mild. Also kurz, es ist, je heftiger, je brutaler die Umstände, desto schwieriger, desto kleiner die Erfolge, die man erringen kann, aber es ist immer was möglich, es kommt nur darauf an, und jetzt darf ich Nazım Hikmet zitieren zum Abschluss, großen türkischen Schriftsteller, der selbst 12 Jahre im Gefängnis gesessen hat, der sagt an einer Stelle in einem Gedicht, es geht nicht darum, gefangen zu sein, sondern darum, dass man sich nicht ergibt. Und mit dieser Haltung habe ich dieses Jahr überstanden und auch hier wieder das Nicht-Ergeben, das ist eine sehr persönliche Sache, aber es ist natürlich auch einfacher und besser, wenn man so einen großen Rückhalt auch hinter sich weiß.
Ich habe noch 2 Fragen zum Abschluss. Wir haben aber nicht mehr ganz so viel Zeit, deswegen würde ich dich bitten, dich ein bisschen kurz zu halten, dass wir sie beide stellen können. Ich weiß, das fällt dir nicht so leicht, aber das kriegen wir bestimmt hin.
Du hast das ist eine der vielen Sachen, die Tayyip Erdoğan und mich verbindet. Aber der Unterschied ist, der redet auch viel, der redet noch mehr, wenn der Tag lang ist. Der große Unterschied ist, den Satz würdest du Tayyip Erdoğan, das würde sich niemand trauen.
Nein.
Wir haben nicht mehr viel Zeit.
Ja. Du hast nun wirklich eindrücklich geschildert in dem Buch, aber auch gerade hier auf dem Sofa, was das alles bedeutete, auch an was für ein riesiger Apparat für dich mit dir zusammen versucht hat, dich da wieder rauszukriegen und was das aber auch für die Staaten, das war ja zwischen Deutschland und der Türkei, also jetzt ist das Verhältnis nicht gut, aber damals war es miserabel, mindestens genauso. Es gibt so viele Aspekte, die da mitspielen. Und du hast auch in dem Buch, beschreibst du auch, wie du psychisch missbraucht wurdest, sogar körperlich missbraucht wurdest. Das heißt, die Menschen haben dir wirklich etwas angetan. Und trotzdem, und das fand ich bemerkenswert in dem Buch, schreibst du, ich will wieder zurück. Ich bin mit diesem Land noch nicht fertig.
Ja.
Warum?
Aber Moment, ich will wieder, ja, weil es ist, das ist ja für mich nicht irgendein Land, ich war nicht zufällig da, es ist ein Land, ich bin Hesse, ich bin Deutscher, aber ich bin natürlich auch Türke und es ist diese Zeit im Gefängnis, es ist eine sehr intime Geschichte, in dem Kerker eines Landes zu sitzen, also ich möchte wieder zurück, nachdem mir jetzt alle geraten haben, die Bundesregierung, meine Freunde, meine Anwälte, das Land zu verlassen, ich habe mich dem am Ende auch gefügt, hat auch die türkische Regierung, vielleicht mit dem aktuellen auch zu enden, hat die türkische Regierung auch, nach einem Jahr kam diese Anklageschrift und die haben gesagt quasi, wir fordern zwar 18 Jahre Knast für dich, aber hau ab. Das war sogar die Bedingung dafür, für meine Freilassung, dass ich das Land sofort verlasse. Ich habe das erstmal abgelehnt. Ich habe gesagt, ich lasse mich auf gar nichts ein. Lange Geschichte, die ich in meinem Buch erzähle. Interessant ist, dass ich dann, als der Strafprozess dann endlich losging, haben meine Anwälte beantragt, dass ich meine Aussage in Deutschland machen kann. Eigentlich theoretisch möglich, aber in Strafprozessen wirklich sehr selten praktiziert. Ich dachte, das nehmen die nicht, das akzeptieren sie nicht. Die stehen darauf, dass ich in die Türkei komme, gehen davon aus, dass ich das nicht machen werde, und dann ist 15 Jahre wird das über mir schweben bis zur Verjährung, weil dann würde der Prozess nicht fortgehen. Und ich habe dann meinem Anwalt gesagt, wenn die das machen, dann gehe ich dahin. Dann gehe ich dahin. Und offenbar muss sich jemand in Ankara auch gedacht haben, der Typ ist so irre, wenn wir darauf bestehen, dass er kommt, der ist so irre, nachher kommt er wirklich. Nachher kommt er wirklich und dann haben wir ein Problem, weil entweder sperren wir den wieder ein und der ganze Schlamassel, der Stress mit Deutschland geht wieder los. Damals vor 2 Jahren wollten wir das, ja, aber jetzt wollen wir keinen Stress. Wir wollen, dass Volkswagen und Siemens und so weiter in die Türkei kommen. Wir wollen Investitionen, wir wollen keinen Stress mit Deutschland. Also einsperren geht nicht. Oder er kommt und dann, wir sperren ihn nicht ein und er macht die große Erklärung und dabei hat der Staatspräsident gesagt, solange ich hier sitze, kommt er nicht raus. Also nicht einsperren ist auch doof, also bleib weg. Und nachdem wir jetzt wirklich alle gesagt haben, nicht nur meine, die Bundesregierung, sondern auch die türkische Regierung auf Weglosulit gesagt hat, bleib weg, möchte ich mich jetzt auch nicht in die Situation des berühmten Geisterfahrers auf der Autobahn sagen, der glaubt, dass alle anderen Geisterfahrer sind. Deswegen halte ich mich jetzt auch vorerst daran. Und ich bin mit der Türkei noch nicht fertig, aber wir führen eine Fernbeziehung. Und beinahe hätten sie hier in diesem Moment, hätte passieren können, dass sie wirklich live dabei gewesen wären, wenn ich die Nachricht von meinem Freispruch bekomme. Heute war nämlich gerade Verhandlungstag in Istanbul. Ich habe meine Einlassung dann vor Gericht in Berlin im Frühjahr abgegeben. Das ist inzwischen aktenkundig, das dauert. Aber der Staatsanwalt meinte, er habe meine Einlassung noch nicht gelesen. Deswegen wurde die Verhandlung vertagt. Und deswegen
auf Februar.
War das auf Februar. Und deswegen haben sie diesen Moment. Ich hätte mein Handy mitgenommen und hätte gerade auch, das wäre ein großer Moment gewesen. Aber letztlich ist dieser Freispruch, den ich erwarte nach dem Urteil des Verfassungsgerichts, der würde auch nichts daran ändern, an dem Unrecht, das mir passiert ist, an dem Unrechtsregime, das weiter dort herrscht. Die mögen mich freisprechen, ich spreche sie nicht frei, die Verantwortlichen hierfür. Und auch diejenigen, die sich auf allen Ebenen als Staatsanwalt, als Richter daran beteiligt haben, weil jeder ist für sein Handeln verantwortlich. Es sind nicht nur die ganz oben, sondern von denjenigen, die das angeordnet haben, auch dass ich da misshandelt wurde, bis hin zu denen, die das ausgeführt haben. Jeder ist verantwortlich. Und ich schaue weniger nach meinem Strafprozess in der Türkei, als auf den Tag, an dem diejenigen, nicht nur wegen dem Unrecht, das sie mir angetan haben, sondern viele andere Verbrechen, an dem sie Rechenschaft ablegen vor Gericht. Dankeschön.
Es bleibt dem wirklich nichts mehr hinzuzufügen. Wir sind am Ende. Das war ein wunderbares Schlusswort. Ich kann Ihnen wirklich ernsthaft, das mache ich sonst selten, so eine großartige Werbung für ein Buch. Ich kann Ihnen das sehr ans Herz legen. Lesen Sie dieses Buch. Es ist nicht nur schrecklich, es ist auch lustig bisweilen. Also es liest sich wunderbar. Dennis Yücel.
Dankeschön.